Länger besser leben, das Ziel von Longevity scheint so nah wie noch nie. Doch haben wir den Schlüssel zur Langlebigkeit wirklich selbst in der Hand? In der heutigen Folge spricht Dr. Christian Harisch, CEO der Lanzerhof Group, mit dem Longevity-Experten und medizinischen Direktor des Lanzerhof Sylt, Dr. Jan Stritzke. Dr. Stritzke nennt die wichtigsten Maßnahmen, um von der Kindheit an die besten Bedingungen für ein gesundes Leben zu schaffen. Außerdem berichtet er, wie man durch frühzeitige Diagnostik sogar genetische Risikofaktoren positiv beeinflussen kann. Viel Spaß beim Zuhören.
Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanzerhof.
Forever Young, der Longevity-Podcast des Lanzerhofs. Longevity ist in der Werbung im Internet praktisch täglich ersichtlich. Und Begrifflichkeiten, Konferenzen, Biohacking. Man nimmt eine Pille und schon lebt man für ewig, bleibt jung, gesund, lebt älter und. Diesen Marketing-Wahnsinn, nenne ich es geradezu, wollen wir heute argumentativ entgegentreten. Es muss ganz klar gesagt werden, alle Supplements, das ganze Biohacking-Thema betrifft einen Bruchteil der Gesundheit. Longevity setzt voraus, dass man nicht frühzeitig ablebt. Ableben kann man durch einen Unfall und in der Gesundheit durch Krebs, Demenz oder durch kardiovaskuläre Erkrankungen, Schlaganfall, Herzinfarkt. Heute haben wir den Top-Experten, den Longevity-Expert, Dr. Jan Stritzke zu Gast, unserem medizinischen Direktor am Lanzerhof Sylt. Jan, wie kann ich lang gesund leben? Reicht es, die Pille zu nehmen, die Werbung anpreist, die ich für viel Geld kaufe? Welchen Effekt erziele ich dadurch?
Also das reicht natürlich nicht. Wäre ja auch schön, wenn man sich einfach jeden Morgen eine Pille reinpfeift und dann lebt man länger und muss selbst nichts dafür tun. Letztendlich kommt es ja darauf an, erstmal, was bringe ich mit? Was bringe ich aus der Familie mit? Gibt es da Risiken, genetische Risiken, zum Beispiel für einen Herzinfarkt, für einen Schlaganfall, aber auch für Krebserkrankungen? Und wenn man da erstmal geschaut hat, welche genetischen Risiken kommen, dann muss man als nächstes gucken, was habe ich denn in mir? Wie sieht's bei mir aus? Was macht zum Beispiel mein Blutdruck? Was macht meine Fitness? Was macht mein Cholesterinspiegel? Wie nah bin ich am Diabetes? Wie verfettet ist die Leber? Das sind eigentlich die entscheidenden Fragen, die wir uns stellen müssen, bevor wir anfangen, irgendwo im Tausendsten zu optimieren und zu messen.
Also es geht um die Grundlage, die medizinische Grundlage eines langen Lebens. Welches ist die wichtigste Basis?
Na, die wichtigste Basis ist, auch wenn es mir schwerfällt, immer die Genetik. Das heißt, ich muss wirklich von meiner Familie, von meinem Stammbaum lernen. Was gibt es für Erkrankungen? Bin ich in einer Krebsfamilie? Bin ich in einer kardiovaskulären Familie? Gibt es bei mir frühe Demenzen? Das ist das Erste, und wo man nachgucken muss. Und das ist das, was man auch schon in frühen Jahren machen sollte. Weil wir brauchen uns da nichts vorzumachen. Das sind alles chronische Erkrankungen. Die beginnen alle sehr, sehr früh. Und je früher ich weiß, wo meine Problemfelder sind, desto eher kann ich daran arbeiten und gezielt in diesen Problemfeldern therapieren.
Wann beginnen die? Du meinst sehr früh. Welches Alter?
Na, zum Beispiel eine kardiovaskuläre Erkrankung beginnt mit den ersten Fettablagerungen kurz nach dem 20. Lebensjahr. Wenn man nicht sehr, sehr hohe Cholesterinwerte hat, da gibt es auch schon Ablagerungen im Kindesalter.
Aber das heißt, mit 20 Jahren beginnt die Frage an Bedeutung zu gewinnen, gibt es eine genetische Vorbelastung? Das hat noch gar nichts zu tun, wie ich mich bewege, wie ich mich ernähre. Das ist einfach ein Rucksack, den man aus der Familie mitnimmt.
Exakt, genau das ist es. Das heißt, man muss sich wirklich der Risiken bewusst werden. Und je früher ich damit anfange, desto früher kann ich sie behandeln. Und desto früher kann ich eine Erkrankung, die mich vielleicht mit 45 zum Herzinfarkt führt, verhindern.
Wie weiß ich, ob ich eine genetische Vorbelastung habe?
Also als erstes guckt man einmal in die Familie. Was ist in der Familie los? Wie gesagt, frühe Herzinfarkte, frühe Schlaganfälle und so weiter. Danach gibt es verschiedene genetische Analysen, die man auch erheben kann, um eben abzuschätzen, wie groß das Risiko ist. Zum Beispiel gibt es so verschiedene Hypercholesterinämie-Gene, zum Beispiel die ApoE-Variante, die sehr genau vorhersagen kann, wie hoch mein Cholesterin ist und wie hoch auch mein Risiko für eine Demenz in späteren Jahren ist. Und das ist so das Erste. Also gucken in der Familie und genetisch testen.
Also wenn ich jetzt einen genetischen Test machen möchte, ist das so einfach möglich, dass ich jetzt zum Landshof komme oder woanders hinkomme und sage, ich möchte einfach wissen, habe ich eine genetische Vorbelastung für Herzinfarkt, Schlaganfall oder für Demenz oder für Krebs?
Ja, das ist in Teilen soweit möglich. Es gibt einige genetische Analysen, die gewisse Vorbedingungen erfüllen müssen. Das ist zum Beispiel die Brustkrebs-Genanalyse. Das kann man nicht bei jedem machen, zumindest nicht in Deutschland. Aber sehr viele andere genetische Varianten, die sehr häufig in der Bevölkerung sind, die kann man tatsächlich jederzeit bei uns im Lanzerhof machen und gehört auch ganz klar zum Basis-Vorsorgeprofil von.
So, jetzt kommt jemand zu uns oder zu einer anderen Institution und sagt, ich möchte jetzt wissen, besteht für mich die Gefahr, dass ich einen Herzinfarkt bekomme? Jetzt ganz unabhängig davon, wie alt ich aktuell bin. Jetzt führt der diesen genetischen Test durch. Das Ergebnis kommt raus, es gibt eine genetische Vorbelastung. Wie kann er dann den Schlaganfall oder Herzinfarkt verhindern?
Naja, das Erste Wichtige ist erst einmal, dass wir, wenn wir jetzt wissen, okay, hier besteht eine besondere Risikokonstellation, ist, dass wir auf unsere körperliche Fitness achten. Ja, also bevor man über medikamentöse oder supplementative Therapie nachdenkt, muss man erstmal wirklich an die Fitness ran. Ja, wir bewegen uns ja kaum noch. Ja, wir sind Jäger und Sammler. Wir sind optimiert fürs Laufen. Wir können den ganzen Tag durch die Savanne laufen, sitzen aber den ganzen Tag am Schreibtisch. Und deswegen ist es wirklich wichtig, auf die Fitness zu achten und nicht nur Cardiotraining, sondern wirklich auch auf Muskelmasse, auf die Kraft zu achten und natürlich auch auf die Koordinationsfähigkeit. So die drei Komponenten der körperlichen Leistungsfähigkeit, die sind unglaublich wichtig.
Also nehmen wir mal ein Beispiel her. Jemand ernährt sich nicht gesund, trinkt Alkohol, raucht vielleicht sogar noch und nimmt einfach keine Rücksicht darauf. Ist aber sehr sportlich und bewegt sich viel. Auf der einen Seite. Umgekehrt, jemand achtet auf die Gesundheit, trinkt nichts, also keinen Alkohol, bewegt sich aber nicht. Also wenn ich jetzt wählen würde, natürlich ist am besten Bewegung plus gute Ernährung, aber wenn man jetzt entscheiden müsste, welche Bedeutung hat die Bewegung im Verhältnis zur Ernährung?
Also die Bewegung toppt wirklich bei weitem alles. Man kann so etwa rechnen, dass 60% der Prävention wirklich eine gute körperliche Trainingszustand letztendlich darstellt. Das ist einfach so und das ist auch besser als jede Tablette, die man nehmen kann. Fitness toppt alles.
So, Bewegung, das ist ja weitläufig. Wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, ja, Bewegung, spazieren gehen, laufen, Radfahren, welchen Umfang, wie oft in der Woche?
Also erstmal muss man gucken, was entspricht das etwa? Also wenn ich eine Couch-Potato bin, habe ich in etwa ein Risiko wie jemand, der 20 Zigaretten am Tag raucht, sodass man das mal in Verhältnis setzt. Und heutzutage ist es so, das Rauchen ist weit auf dem Rückzug wegen der Smoking-Bans im öffentlichen Raum. Das heißt, die Bewegungseinschränkung, der Bewegungsmangel, der Trainingsmangel bekommt eine immer wichtigere Rolle in der gesamten Bevölkerung. Und schon, das geht im Kindesalter los, nicht? Dass sich die Kinder einfach viel zu wenig bewegen. Und dann ist die Frage, wie viel muss man machen? Letztendlich ist die Menge an Sport, die man braucht, um einen Großteil des präventiven Effektes zu haben, verschwindend gering. Ne? Es gibt vergleichsweise Studien, die zeigen, dass man eigentlich ein Maximum an Prävention schon hat, wenn man so etwa 150 Minuten von einer moderaten körperlichen Belastung letztendlich pro Woche absolviert. Ne? Das kann man alles am Wochenende machen. Da gibt es auch Studien zu, den Weekend Warrior vergleichen mit jemandem, der sich dreimal die Woche ins Gym quält. Ja, also wenn man sein gesamtes Trainingspensum am Wochenende macht, dann natürlich ein bisschen mehr, als wenn man dann das in der Woche macht, dann hat man den gleichen Schutz.
Also das heißt im Prinzip 3 Stunden, vielleicht 4, möglicherweise 5, sind ideal, moderates Training. Da gibt es doch auch das Thema mit Menschen, die dann übertreiben, die sagen 10, 15 Stunden intensiv, Marathon, Ironman, ich weiß nicht was, ja. Die dann sagen, jetzt muss ich richtig intensiv Trainieren bringt es für die Gesundheit etwas oder gefährdet es die Gesundheit?
Also es ist, Paracelsus sagt schon, alles ist Gift, allein die Dosis macht. Das trifft auch wahrscheinlich beim Sport zu. Also so Ultramarathon laufen, das scheint nicht gesund zu sein. Und jemand, der das im Übermaß macht, hat sogar im Gegenteil ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko, weil das einen Entzündungsreiz darstellt, wenn man zu stark Sport macht. Und wenn man das immer und immer wieder macht, dann gibt es Hinweise darauf, dass die sogar zu einem über die Entzündung zu einer koronaren Herzerkrankung führen können letztendlich. Also wichtig ist, man soll es nicht übertreiben. Ja, das Maximum der Prävention, also wenn man den Nettoeffekt anschaut, ist bereits bei 150 Minuten pro Woche erreicht. Natürlich kann man mehr machen und ein bisschen mehr ist immer besser. Ja, aber der Effekt, den man dann dafür noch gewinnt, der ist verschwindend gering. Also das ist eben das Tolle. Ja, von Couch Potato zu ein bisschen Sport macht einen enormen präventiven Effekt. Ja, und das kann eigentlich jeder.
Das heißt aber jetzt als Zwischenergebnis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Kinder haben, nicht die Kinder zur Gänze mit dem Auto zur Schule bringen. Ein Stück des Schulweges, jedenfalls, sagen wir mal 10, 15 Minuten, gehen. Auch wenn man mit dem Auto 1 Kilometer oder 2 Kilometer vor der Schule anhält und den letzten Schulteil zu Fuß geht. Das wäre doch die perfekte Prävention bereits im Kindesalter.
Absolut, absolut. Also es gibt Studien, die ich zum Teil auch selber gemacht habe, die eben gucken, was für Alterungseffekte sieht man bei Patienten mit Bluthochdruck und Übergewicht und Bewegungsmangel. Und wenn man dann schaut in Kindergartenkinder, ja, da sieht man die gleichen Veränderungen, natürlich auf einem anderen Niveau, aber die fortgeschrittenen Alterserscheinungen sogar schon im Kindergarten. Ja, das heißt, wir müssen mit Bewegung im Kindergarten anfangen. Ja, und auch in den Schulen. Ja, und wenn man sich überlegt, was fällt als erstes in der Schule aus? Der Sportunterricht. Ja, und was machen wir im Sportunterricht? Wir machen immer Kompetition. Dabei geht es doch eigentlich darum, dass man gerade die kleinen, dicken Kinder letztendlich in die Bewegung bringt. Ja, den Sport und Spaß an der Bewegung vermittelt. Das ist das Entscheidende. Ja, nicht Leistung, nicht Kompetition. Man habt Spaß an der Bewegung. Das ist unglaublich wichtig.
Könnte man jetzt zusammenfassend auch sagen, dass jemand, der sich bewegt und keine genetische Vorbelastung hat, eine Herzinfarkterkrankung oder einen Schlaganfall für sich ausschließen kann?
Na, ausschließen kann man nichts, nie. Grundsätzlich sind ja alles Wahrscheinlichkeiten, mit denen wir rechnen, nicht? Aber wenn wir wissen, dass wir einen haben, der ein gut sportliches Training gut trainiert ist und der genetisch ein niedriges Risiko hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen vorzeitigen Herzinfarkt verschwindend gering, ja.
Andersherum, jemand, der sich nicht bewegt und eine genetische Vorbelastung hat, kann der überhaupt verhindern, dass ihn ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt im Verlauf des Lebens trifft?
Naja, Ausnahmen gibt's immer, nicht? Siehe Helmut Schmidt, ja. Der hat ja letztendlich auch keinen sehr guten Lebensstil gehabt und hat nie einen Infarkt gekriegt. Auch hier Wahrscheinlichkeiten. Aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit für jemanden, der den schlechtesten Lebensstil mit den schlechtesten genetischen Voraussetzungen hat, die Wahrscheinlichkeit, einen Infarkt zu bekommen, ist nahe 100%, ja.
So, also was wäre jetzt die Empfehlung? Wir haben jetzt gesagt, also schon im Kindesalter beginnen wir mit der Bewegung. Wir prüfen von der Genetik her Herzinfarkt, Schlaganfall, weil das sind ja Bedrohungen, die einen ganz großen Anteil am vorzeitigen Ableben tragen, die Longevity am meisten gefährden. Welche Idealvoraussetzungen könnte man erfüllen? Wobei man natürlich auch sagen muss, ich kann ja kaum einen 20-Jährigen sagen, trink keinen Alkohol, rauche nie. Das heißt, das ist ja ein auch psychisches Thema, dass man an der Gesellschaft, am Leben teilnimmt, Spaß hat. Aber wie kann ich dem sinnvoll entgegensteuern und vor allem, wie kann ich es machen, wenn ich jetzt schon 40, 50, 60 bin? Welchen Einfluss hat dann eine Änderung des Lebensstils?
Also man sieht, dass eine Verbesserung des körperlichen Trainingszustandes selbst im Altenheim noch erfolgreich ist, ja, weil die Muskelkraft zunimmt, der Pflegebedarf geht runter. Also für sportliche Ertüchtigung ist es nie zu spät. Ja, besser spät als nie. Das ist unglaublich wichtig. Auch nach dem Herzinfarkt gibt es eigentlich 3 Faktoren, die entscheidend sind. Erstens, der Patient hört auf zu rauchen. Zweitens, der Patient bewegt sich ordentlich. Drittens, er ernährt sich vernünftig. Diese 3 Lebensstilveränderungen haben einen im Vergleich zu all der Tablettentherapie einen viel stärkeren Effekt. Das ist gigantisch. Ja. Es ist nur Lebensstil, wie stark der Lebensstil die Prävention beeinflusst.
Das kostet ja gar nichts.
Nein.
Brauche ich keine Pille kaufen, keine teuren Infusionen nehmen. Das ist immer der erste Schritt, der praktisch jedem zur Verfügung steht.
Aber es kostet Schweiß, es ist anstrengend. Also deswegen die meisten Patienten, die ich früher in der Uniklinik behandelt habe, denen war das alles viel zu anstrengend. Ja, die wollten lieber ihre Pillen nehmen und da war ich schon glücklich, wenn sie sie genommen haben. Und viele kamen dann nach einem Jahr wieder und dann war der Stent zu und dann musste ein neuer Stent implantiert werden. Das ist so simpel Prävention und es wird doch so wenig gemacht.
Und der Alkohol, jetzt einmal nur aufs Herz bezogen, nicht auf die Leber, welchen Einfluss hat dann der Alkohol?
Ja, also wenn du mich das jetzt vor 10 Jahren gefragt hättest, da habe ich noch Vorträge mit einem Weinhändler zusammen gemacht und habe dann mal einen Vortrag über eine Studie gehalten. Da gab es einen Wein, dann noch eine Studie. Das war immer sehr witzig. Aber man muss einfach sagen, Alkohol macht keinen präventiven Effekt. Das war ein Studienfehler, weil die Patientengruppe mit den Nichttrinkern, die waren nicht homogen. Da gab es eben die ehemaligen schweren Trinker und die wirklich nie Trinker drauf. Und wenn man die schweren Trinker rausgerechnet hat, dann sieht man einfach, dass das niedrigste Risiko bei den Nie-Trinkern liegt. Also Alkohol ist nicht schützend, weder für kardiovaskuläre Erkrankungen als noch für...
Also nicht schützend, aber wie gefährlich?
Naja, wir erhöhen über viele Faktoren eben das Risiko für zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, Holiday-Heart-Syndrom zum Beispiel. Wenn man im Urlaub sehr, sehr viel Alkohol trinkt, kann das zum Beispiel ein Vorhofflimmern auslösen. Wir haben auch einige Patienten, die eine Kardiomyopathie, also eine Herzschwäche bekommen aufgrund Alkoholgenuss. Und auch scheint es Verbindungen zu geben, wobei wir von der Epidemiologie nicht auf Kausalität schließen dürfen, aber es scheint zumindest so zu sein, dass die Leute, die mehr trinken, auch ein höheres Herz-Kreislauf-Risiko, also Herzinfarktrisiko haben.
Gibt es so eine Maximalvariante, das heißt immer ein Glas am Tag, da ist das Glas, die Frage, wie groß ist dieses?
Genau, das waren eben die Daten, wo man sagte, dass man eben mit einem Glas einen Schutz erzielt. Nein, es gibt keine Dosiswirkungsbeziehung, also es gibt eine klare Dosiswirkungsbeziehung, je weniger, desto besser.
Je weniger, desto besser. Also eine Flasche am Tag müssen wir eher abraten.
Ja, nicht nur wegen kardiovaskulärer Probleme, sondern eben auch wegen der Problematik mit der Fettleber, die ja immer verbreiteter wird.
Also die Longevity-Grundsätze müssten eigentlich so gefasst werden. Der erste und wichtigste Punkt ist die Bewegung. Ist das richtig?
Ja, absolut.
Welcher ist der zweite?
Der zweite Punkt ist dann die Ernährung. Wo man tatsächlich eben weiß, ja, wir sind genetisch Jäger und Sammler. Da hat sich nichts bei geändert, ja. Und es gibt keine Anpassung an den heutigen Lebensstil. Ja, was hat der Jäger und Sammler gemacht? Der ist den ganzen Tag durch die Savanne getrabt und er hatte längere Zeit nichts zu essen. Ja, und wir wissen es mittlerweile, dass es vom Einzeller bis zum Menschen ganz klar ist. Wenn man das Essen, die Nahrung reduziert, lebt die Zelle oder der Mensch länger.
Nahrung reduzieren, was heißt das konkret?
Nahrung reduzieren heißt zunächst einmal auf verarbeitete, hochkalorische, meistens mit Zuckerstoffen vermischten Ernährungsbestandteile zu verzichten. Und es heißt auch, dass man gezielt Esspausen einlegt. Zum Beispiel, dass man das Abendessen weglässt für eine Weile oder eben, so wie ich das mache, eben an einem Tag in der Woche, bei mir ist immer der Montag, an dem esse ich halt nichts.
Das sind 24 Stunden.
Ich mache das 30 bis 40 Stunden. Also Sonntagabend ist die letzte Mahlzeit. Die erste Mahlzeit ist dann das Mittagessen am Dienstag. Und das sind so 30, 40 Stunden. Und das hat den Vorteil, dass wir A, richtig in die Fettverbrennung kommen und dass wir verschiedene Prozesse, die beim Fasten eben sehr auch für die Longevity gut sind, eben, dass wir die alten Zellen, die sogenannten sineszenten Zellen, die da nur noch rumvegetieren und nichts mehr zu tun haben, dass wir die abbauen und dass wir die Zellen an sich auch reinigen. Das ist der Begriff der Autophagie, der ja in unserem Podcast schon häufig vorgekommen ist, was letztendlich nichts anderes heißt, als die Zellen fangen an aufzuräumen in sich, Sachen rauszuschmeißen und zu verdauen, die nicht mehr gebraucht werden und neue Proteine aufzubauen und sie werden damit in der Summe jünger.
Könnte man sagen, drei bis viermal in der Woche das Abendessen entfallen zu lassen, dafür aber vielleicht in der Woche 1-2 Flaschen Wein zu trinken, ist besser als jeden Tag am Abend zu essen?
Ja, das kann man so sagen. Nicht? Also die Esspausen sind letztendlich das Entscheidende und je länger die sind, desto besser ist es. Natürlich wäre es noch schöner, wenn man sagt, okay, ein Tag die Woche, 40 Stunden nichts.
Gut, das ist aber schon sehr schwer. Vielleicht ist es leichter, diese 3 Abendessen auszulassen oder 4. Ich meine, das wäre vielleicht für den Zuhörer oder die Zuhörerin einfach auch leichter umsetzbar? Weil oft sind ja Empfehlungen so, dass man dann daran scheitert, weil sie einfach zu anspruchsvoll sind.
Klar, also das Wichtige ist, dass man es überhaupt macht. Und man muss auch bei jedem schauen, wie passt es in den Alltag, in die Lebenswirklichkeit. Wenn ich als Arzt Empfehlungen mache, die aber nicht in den Alltag passen, wird das nie umgesetzt werden. Also man muss immer schauen, was ist die Lebensrealität? Und dann muss man da ein Fastenkonzept drumherum stricken. Aber das klingt grauenvoll schwer, 40 Stunden ohne Essen. Wenn man aber einmal gefastet hat im Lanzerhof zum Beispiel oder in anderen Fastenkliniken, dann ist das ganz einfach. Ja, weil man da ja schon in der Klinik trainiert hat, wie das geht und oft 5 Tage ohne Essen bleibt und die meisten Gäste total erstaunt sind, dass das funktioniert, dass das nicht mehr anstrengend ist. Ja, und dann kann man das eben in seinen Alltag rüber retten und kann dann einen Effekt aus der Fastenkur eigentlich das ganze Jahr lang über konservieren.
Könnte man sagen, dass die Leber und das Herz in gewisser Weise synchron sind, dass jene Dinge, die für das Herz schlecht sind, auch automatisch schlecht für die Leber sind?
Ja, die hängen halt über viele Wege zusammen, nicht? Also letztendlich geht es im Wesentlichen jetzt mal um den Stoffwechsel und der erste Schritt Richtung Typ-2-Diabetes, ja, also zu dem Altersdiabetes, wobei das lange kein Altersdiabetes mehr ist, weil selbst Kinder im Kindergarten mit Typ-2-Diabetes gibt, ne? Also der erste Schritt dahin ist halt eine Fettleber, eine Verfettung der Leber die wiederum verursacht dann damit eben auch kardiovaskuläre Erkrankungen über den Typ-2-Diabetes.
Aber die Bewegung hat auf die Leber keinen Einfluss.
Und wie?
Auch auf die Leber.
Ja, klar. Die Muskeln an sich, die lassen ja sehr, sehr viele hormonelle Stoffe frei. Die heißen dann Myokine. Ja, und diese Myokine haben eine Wirkung nicht nur auf die Muskelzellen an sich, sondern eben im ganzen Körper und reduzieren darüber eben durch die positive Stoffwechselbeeinflussung eben auch das kardiovaskuläre Risiko. Ja, man darf nicht vergessen, dass wir ja der Typ-2-Diabetes heißt, wir haben eine sogenannte Insulinresistenz. Das erste Organ, was das betrifft, ist die Leber und die Muskulatur, weil die den Zucker nicht mehr richtig aufnehmen kann.
Auch die Bänder, die Sehnen?
Nein, also die sind jetzt nicht so direkt damit verbunden. Das geht wirklich um die Muskelzellen.
Aber wenn sich jemand ganz leicht Achillessehne reißt oder ganz leicht einen Kreuzbandriss bekommt, kann das mit der Ernährung zusammenhängen?
Das wüsste ich jetzt nicht. Ich würde es eher sagen über den mangelnden Trainingszustand, weil jemand, der schlecht trainiert ist und schlechte Koordination hat, hat natürlich ein viel höheres Verletzungsrisiko als jemand, der über Jahre trainiert hat.
Noch zur Ernährung. Es gibt ja sehr viele alkoholfreie Getränke oder zuckerfreie Getränke. Wir hören ja allesamt, dass Zucker ein großer Feind ist, in verschiedenster Hinsicht, vor allem versteckt und bei den Kindern, wie schon erwähnt, mit den Softdrinks etc. Provokant gefragt, ist es besser, eine Flasche Wein zu trinken, einen guten Wein oder eine Flasche Coca-Cola Light?
Wow. Das ist von der akuten Wirkung ist die Cola Light überwiegt die letztendlich, ja, weil sie eben letztendlich keinen Zuckeranstieg bewirkt. Aber die Zuckeraustauschstoffe sind letztendlich eine Katastrophe, weil sie den Zuckerstoffwechsel auch schlecht beeinflussen. Es gibt sogar erste Hinweise, dass einige Zuckeraustauschstoffe mit dem Typ-2-Diabetes in Verbindung gebracht werden. Ja, man lässt also bewusst den Zucker weg, ja, und kriegt in der Hoffnung, weniger ein geringeres Risiko für Typ-2-Diabetes zu haben und nimmt dann eben die Zuckeraustauschstoffe, die letztendlich im Körper noch viel mehr machen. Ja, außerdem beeinflussen sie die Darmflora negativ und die ist ohnehin schon gebeutelt durch die ganzen Antibiotikatherapien, die wir haben. Also da gibt es mannigfaltige negative Auswirkungen.
Also Hände weg von zuckerfreien Ersatzstoffen.
Exakt, genau. Und letztendlich, wenn man das eine Zeit lang macht, ist es wie ein Entzug. Ja, Zucker wirkt ja letztendlich glücksbringend, Dopaminausstoß. Wenn man den Zuckerentzug nach einer Weile durch hat, und mir fällt es auch immer schwer, da wieder in den Entzug reinzukommen, dann vermisst man den Zucker gar nicht mehr so stark.
Aber jetzt lasse ich dich nicht raus. Besser sagen wir mal, 3 Flaschen Coca-Cola oder 1 Flasche Wein pro Woche?
Irgendwann ist natürlich ein Naturprodukt wie der Wein mit so langer Tradition dann doch besser als letztendlich dann ein Produkt, was hochverarbeitet ist, was aus der Chemiefabrik kommt.
So, also die Winzer können aufatmen, die Cola-Leittrinker können zumindest in einem geringen Umfang zu natürlichen Bio-Wein idealerweise wechseln, aber natürlich auch wiederum mit einer begrenzten Menge.
Ja, also am besten ist es wirklich Kalorien zu sparen, wo es geht, insbesondere die flüssigen. Ja, weil wenn ich zum Beispiel eine Cola jetzt mit richtigem Zucker nehme, das macht ja eine wahre Zuckerexplosion. Ne? Das gab es früher gar nicht, als wir Jäger und Sammler waren. Ja, da ist der Körper überhaupt nicht drauf eingestellt. Ja, und deswegen sind diese Softdrinks wirklich der Killer. Der Killer für die Bevölkerung. Ist zum Beispiel ganz spannend, dass in Großbritannien gibt es eine Zuckersteuer, die abgestimmt ist, gestaffelt ist nach der Zuckermenge in Softdrinks. Ja, und die führte dazu, dass erstmalig der Zuckergehalt in den Softdrinks runterging. Einige hochkalorische Softdrinks sind vom Markt ganz verschwunden. Und was konnte man sehen? Nach ein paar Jahren gab es das erste Mal in der Geschichte Großbritanniens einen Rückgang des Einschulungsgewichts der Kinder. Nur durch eine geschickt gewählte Zuckersteuer. Spannend.
Ein extrem spannendes Thema. Generell natürlich das Thema Prävention, Bewegung in den Schulen, Bewegung bei den Kindern, Ernährung. In den Schulen, Ernährung bei den Kindern. Hier ist unglaubliches Potenzial gegeben, aber das wäre eine eigene Konferenz, die man dazu abhalten müsste. Wir kommen zurück zu Longevity, langes Leben, wichtig, Basis, über 60% Bewegung, nicht Ernährung, Bewegung. Zweite Stufe wurde jetzt von dir klar herausgearbeitet, Ernährung. Wo ist die dritte Stufe?
Die dritte Stufe ist dann tatsächlich, dass man dann schaut, brauchen wir eine medikamentöse oder eine supplementative Unterstützung, nicht? Also wenn jemand zum Beispiel ein hohes Cholesterin hat und er Infarkte in der Familie hat, dann ist wirklich die entscheidende Frage, kann ich es mit Ernährung beeinflussen oder nicht? Das kann man vielleicht bei 10% der Bevölkerung, die anderen produzieren das Cholesterin selber. Die Höhe ist genetisch bestimmt. Dann muss man irgendwann auch und lieber früher mit der Therapie des hohen Cholesterins, mit einem Cholesterinsenker anfangen, ja.
Ich glaube, da wäre ein wichtiger Hinweis, es gibt ja einen Stoff, das Lipoprotein A. Das sollte eigentlich jeder kennen. Welche Bedeutung hat dieses Lipoprotein A?
Also das Lipoprotein A ist eine genetische Variante vom LDL-Cholesterin, ist nur leider 6-mal so aggressiv etwa und wird häufig nicht mitbestimmt. Man braucht es eigentlich nur ein einziges Mal im Leben bestimmen, weil es relativ konstant in der Höhe ist, auch hier genetisch bestimmt. Und das sind dann immer die Leute, die mit völlig normalen Cholesterinwerten dann auf einmal einen frühzeitigen Herzinfarkt bekommen. Das sieht man häufig auch schon in unserer präventiven Diagnostik. Wir gucken ja sehr genau hin am Lanzerhof mit Ultraschall und wenn man dort zum Beispiel ganz frühzeitig schon so mit 40 an der Aortenklappe so eine leicht verdickte Schließungsränder der Aortenklappe sieht, dann ist das häufig mit einem nicht entdeckten hohen LP-a assoziiert. Oder wenn jemand keine Risikofaktoren hat, nicht die traditionellen eben, und auf einmal Riesenplaques an der Karotis, also an den Gefäßen fürs Gehirn. Auch hier finden wir dann häufig ein LP-a. Aktuell gibt es keine Therapie dafür. Es ist aber wichtig, das zu wissen, weil es nicht mehr lange dauern wird. Und es stehen dann effektive Therapiemöglichkeiten für auch erhöhtes LP-a zur Verfügung.
Das Gleiche gilt für Bluthochdruck, dass man sagt, jemand, der einfach Bluthochdruck hat und es nicht senken kann, muss Blutdrucksenker verwenden oder gibt es beim Bluthochdruck mehr Möglichkeiten, dagegen zu arbeiten?
Genau so ist es. Also Bluthochdruck ist ganz häufig Lebensstil assoziiert. Und wir sehen das allein schon 5 Tage Lanzerhof reichen, um den Blutdruck dramatisch zu senken.
Ja? Aber das heißt, es ist weniger genetisches Problem, es ist ein stärker Lebensstilproblem
oder beides? Doch, ist auch genetisch, aber man kann es über einen gesunden Lebensstil viel besser behandeln. Ja? Währenddessen, also wenn man fastet, reagiert das Cholesterin bei den meisten gar nicht. Ja? Bleibt so, wie es vorher war. Oder geht sogar ein bisschen bei einigen in die Höhe. Beim Blutdruck ist es ganz anders. Der Blutdruck reagiert auf mehr Bewegung, auf eine bessere Ernährung und manchmal sogar auf eine Magnesium-Kalium, also eine Elektrolyt-Substitution, ganz dramatisch gut. Ja, bei vielen Patienten muss man nach einer Fastenkur oder kann man nach einer Fastenkur die antihypertensive Therapie sogar absetzen. Also bei leicht moderat erhöhten Blutdrücken. Na, wenn es extrem hohe Blutdrücke sind, dann muss man natürlich medikamentös behandeln.
Also aktuell kann man sagen, mit einem hohen Lipoprotein-A-Werk führt zu einem aggressiven, noch aggressiver als der LDL, also Cholesterinbelastung. Hier kann man aktuell keine andere Möglichkeit finden, in der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, dass man wirklich medikamentös dagegen vorgeht. Aber du hast erzählt in einem anderen Gespräch, dass es auch zum Thema Lipoprotein-A Neuerungen geben soll.
Genau. Also es gibt schon in der fortgeschrittenen klinischen Prüfung Studien mit Vakzinen, die auf RNA basieren, also so ähnlich wie die Corona-Impfungen funktionieren. Zum Teil sind es einfach Erbinformationen, die genau Gegenteil kodiert sind, wie eben der Teil, der das LP-Klein-A macht. Damit binden sich die beiden RNA-Bruchstücke und neutralisieren sich. Und in den ersten Vorstudien gab es Daten, dass man das LP-Klein-A um bis zu 90% senken kann und dass es quasi normalisieren kann. Wir gehen davon aus, dass Ende nächsten Jahres die Vorstudien abgeschlossen sind und dass dann die Therapie auch allgemein zugänglich wird.
Also sobald wir diese Information haben, sobald es diese Möglichkeit gibt, werden wir umgehend dazu einen Podcast durchführen, weil ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Das trifft unglaublich viele Menschen, viele, die das gar nicht wissen und die sagen, ich ernähre mich, verstehe nicht, warum geht das Cholesterin nicht runter, wie kann das sein? Also hier ist eine große Chance, eine große Hoffnung, ein Risiko zu reduzieren, aber beim Bluthochdruck, da hat man es zu 90% selber in der Hand, kann man das so sagen?
Naja, also wichtig ist, dass man es weiß, dass man Bluthochdruck hat und dann muss man einen optimalen Lebensstil durchführen oder befolgen und dann können wirklich viele ihren Blutdruck kontrollieren. Und die es nicht können, brauchen viel geringere Blutdrucksenker, als sie sonst nötig hätten.
In welcher Relation steht der Puls? Weil heute hat ja fast jeder eine Uhr oder einen Ring oder ein anderes Messgerät, wo er permanent sieht, wie hoch der Puls ist. Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang der Ruhepuls oder der Puls über den Tag?
Nee, wir gucken den Ruhepuls sehr genau an, weil der uns natürlich einen Hinweis gibt, wie gut ist denn die Trainingssituation des Patienten auf der einen Seite. Und zum anderen ist er natürlich auch Ausdruck der Stressbelastung. Ja, man darf nicht vergessen, wir sind in einer sehr stressbelasteten Umgebung. Ja, wir arbeiten immer mehr, optimieren uns immer mehr, haben kaum noch Zeit für Erholung. Und da benutzen wir den Puls, aber eben auch die HRV, die Herzratenvariabilitätsanalyse, die ein wirklich sehr guter Marker für Stressbelastung ist.
Frauen haben ja generell etwas einen höheren Ruhepuls, aber könnte man sagen, jeder Ruhepuls im Schnitt unter 50 wäre hervorragend oder unter 60?
Ja, genau. Aber das haben wenige bei uns, muss man sagen. Ne? Wenn man so.
Also was wäre der Zielwert für einen Mann mit 50?
Also Ruhepuls unter 60 und noch darunter, je niedriger, desto besser.
Und bei Frauen etwas erhöht oder?
Da würde ich nicht sagen, dass es da große Unterschiede gibt.
Wir kommen noch zurück zum Longevity-Thema. Wir haben gemeint, erstens, das Wichtigste, Bewegung. Zweitens, enorm wichtig, aber nicht so wichtig wie die Bewegung, Ernährung. Drittens, die dritte Stufe, es kommen die Medikamente. In der allgemeinen Medizin ist es ja umgekehrt, da startet man sofort mit dem Medikament. Man hat eine Erkrankung, zack, Medikament, denkt weniger darüber nach, wie man die Prävention, die Ursachen bekämpfen kann. Welches ist die vierte Stufe?
Na, die vierte Stufe, also eigentlich muss man die dritte Stufe mit den Medikamenten noch ein bisschen weiter ausbauen, nicht? Die Medikamente kommen ja erst am Ende, wenn man genau geschaut hat, ne? Das ist diese präventive Diagnostik, die ich meine. Ja, man muss wirklich genau schauen, um frühzeitig kardiovaskuläre Erkrankungen zu erkennen. Ja, wenn da zum Beispiel ein Plaque an der Karotis ist und man 30 ist, das ist sicherlich nicht normal. Und dann muss man eben dann eben über Cholesterinsenke etc. nachdenken. So, und wenn man das alles gemacht hat, also die präventive Diagnostik durchgeführt hat, und da gehört natürlich auch die Krebsdiagnostik dafür, Magen-Darm-Spiegelung etc. Ja, wir haben immer früher, immer häufiger auch Brustkrebserkrankungen. Das ist alles wichtig, dass man da genau hinschaut. Und wenn man das alles gut gemacht hat, dann kann man gucken, wie kann ich mich noch optimieren? Wo gibt es Probleme, die man noch adressieren kann? Zum Beispiel habe ich einen Vitaminmangel, also oder Mangel würde man natürlich sofort behandeln, aber habe ich einen nicht optimalen Vitaminspiegel, zum Beispiel bei den B-Vitaminen oder beim D-Vitamin, ja, habe ich eine chronische Entzündung, Silent Inflammation im Körper, die kann ich behandeln und adressieren. Genau.
Aber das heißt, die dritte Stufe, da fehlt praktisch die Therapie, im Vorfeld die Diagnostik, die medikamentöse Behandlung. Und wo ist dann trotzdem diese vierte in der Pyramide, wenn man die so sich vorstellt, Welches ist dann noch der letzte Teil, wo ich sagen kann, in der vierten Stufe kann ich noch optimieren? Wäre das hier die Supplements oder wo?
Da könnte man die Supplements verorten, da könnte man aber auch das Biohacking, also das Self-Tracking verorten, nicht, dass man versucht, seinen Sport noch mehr mittels Pulsuhr zu optimieren, dass man versucht, seine Zuckerverlaufskurven zu verstehen, dass man mit verschiedenen Messverfahren schaut, wie verfettet ist meine Leber, wie ist meine Stoffwechselreaktion. Da kann man sich selber immer weiter uns ins genauere Detail versteigern und noch besser und genauer therapieren. Aber der Netto-Benefit ist verschwindend gering. Ja? Das Wichtige ist, man darf nicht nur da oben irgendwo was noch genauer, noch akkurater, noch besser machen mit Supplements und so weiter und den Rest völlig vergessen. Ja? Das machen die meisten, aber die ich so kennenlerne, die bei mir dann in den Lanzerhof kommen und mit mir über Biohacking und so weiter diskutieren wollen. Die wenigsten von denen haben wirklich schon mal erstmal in die Basis geschaut. Wie ist mein Trainingsniveau? Wie ist mein Cholesterin? Wie ist mein Diabetesrisiko? Wie sind meine Organe? Habe ich da Verfettungen an der Leber? Habe ich Plaques schon mal? Das haben die wenigsten gemacht. Ja? Und wenn man da, dann kriegt man halt, obwohl man sich komplett optimiert hat, dann doch den Infarkt, weil man vergessen hat, oder die Tumorerkrankung im Darm, weil man eben die Basis der Prävention vergessen hat.
Also man kann sagen, das Fundament, die Basis, die Elemente, die Hauptelemente, die muss man im Auge behalten. Das heißt nicht, dass Supplements nicht bedeutend sind. Das ist natürlich eine wichtige Ergänzung. Aber wenn man das Fundament und das Grundgerüst nicht in Ordnung hält, dann helfen auch die Supplements nicht.
Genau so würde ich es zusammenfassen.
Und Jan, wenn du so in die Zukunft der Medizin schaust, wie wird sich das darstellen in den nächsten 10 Jahren? Wird sich hier an den Grundfesten ja wohl nichts ändern, aber welche Entwicklungen werden sich ergeben und worauf wird man in Zukunft das Hauptaugenmerk legen?
Also ich hoffe auf einen ganz wesentlichen Vorstoß in der Prävention, weil aktuell behandle ich ja die meisten Patienten erst dann, wenn sie einen Herzinfarkt hatten oder wenn sie einen Schlaganfall hatten. Aber die Erkrankung, Herzinfarkt, ist ja nur die Spitze des Eisberges. Ja, ich will behandeln, bevor der Infarkt entsteht, bevor der Schlaganfall auftritt, bevor ein Patient dement wird. Das heißt, ich möchte weit vorher anfangen mit der Behandlung und Therapie, das Risiko frühzeitig entdecken und behandeln. Also sprich, hohes Cholesterin mit familiärer Belastung behandle ich mit 25, 30 schon.
Je früher, desto besser, könnte man das so ausdrücken?
Absolut, absolut.
Und du persönlich, wovon träumst du, wenn du an die Zukunft denkst?
Wovon ich träume, ist erstmal hoffe ich auf einen super Sommer auf Sylt. Nach dem langen Winter auf Sylt freue ich mich wirklich auf Sonne und Wärme. Und ich freue mich ehrlich gesagt auf die Gäste, die ich demnächst bei uns sehe. Die sind so spannend. Das ist das, was mir Spaß bringt. Also präventive Medizin zu vermitteln und die Patienten mitzunehmen und zu motivieren, ihr Leben zu ändern.
Lieber Jan, herzlichen Dank für deine Zeit und das Gespräch.